Willkommen zu einer neuen Folge von Das Stadtgespräch, der Podcast aus Rheda-Wiedenbrück. Musicals begeistern Millionen Menschen mit großen Geschichten, mitreißender Musik und beeindruckender Inszenierung. Doch was viele Zuschauer nicht sehen, ist, hinter jeder Aufführung stecken monatelange Vorbereitungen, unzählige ehrenamtliche Stunden und jede Menge Leidenschaft. Genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge im Podcast. Heute bin ich eigentlich zu Gast. Ich bin bei der Musicalfabrik bei Klaus Wulfheide und ja, gemeinsam werfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen und was da wirklich alles hintersteht. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Klaus, willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank, Sascha. Ich freue mich, dass du hier bist. Erstmal vielen Dank, dass du uns angesprochen hast, uns zu besuchen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Schön. Oder ich mich gefreut.
Gerne.
Ja, du wolltest jetzt, dass ich mich vorstelle?
Genau, stell dich mal kurz vor.
Ja, Klaus Wulfheide, der Name ist ja jetzt schon gefallen. Ich werde in diesem Jahr so alt, wie man sagt, da fängt das Leben an. Also ich werde in diesem Jahr 66 Jahre alt und bin in Lette geboren, wohne seit jetzt 15 Jahren in Herzebrock. Zuvor habe ich, weiß gar nicht, 30 Jahre in Rheda gewohnt. Ja. Also hier in Rheda sind unsere Kinder, also die Kinder meiner Frau und von mir, groß geworden. Und irgendwann sind wir nach Herzebrock gezogen aus verschiedenen Gründen. Darüber reden wir heute nicht. Das Gute ist, mein Zuhause ist von dieser Musicalfabrik hier nur 3,2 Kilometer entfernt.
Okay.
Ich glaube, so einen Luxus haben heute wenige, so einen kurzen Weg zur Arbeit. Das ist eine tolle Sache. Zu meiner Person. Ich habe, nachdem ich meine Schule abgeschlossen habe, auch mal etwas Richtiges gelernt. Meine Eltern meinten, das wäre vielleicht nicht so verkehrt. Ich bin also von Haus aus mal Bäcker gewesen. Ich habe eine Bäckerausbildung gemacht. Okay. Ja, tatsächlich. Aber auch zu der Zeit war Musik schon meine Leidenschaft und mein Hobby. Später habe ich doch eine zweite Ausbildung gemacht als Rechtsanwalt und Notargehilfe.
Okay.
Das Bäcker-Dasein war nicht so das Richtige für mich. Ich kam mit diesen Arbeitszeiten nicht gut klar.
Ja, verstehe ich.
dann habe ich noch eine zweite Ausbildung gemacht, wie gesagt. Aber auch die hat mich dann auf Dauer nicht festgehalten. Ich habe dann noch verschiedene Stationen durchlaufen. Ganz, ganz bunte Mischung. Da gehen wir jetzt auch nicht näher drauf ein. Ich glaube, das würde jetzt einfach den Rahmen auch sprengen.
Heute geht's um Musik.
Genau. Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, an dem ich durch äußere Umstände mein Hobby zum Beruf machen konnte. Das war zunächst in Form von einem Musikalien-Einzelhandelsgeschäft, was ich hier in Rheda von einem sich zur Ruhe setzenden Herrn übernommen habe. Und daran angeschlossen war auch eine Musikschule. Und das Ganze, dieses kleine Unternehmen habe ich damals übernommen von ihm. Und habe das dann auch viele Jahre hier sehr erfolgreich in Rheda durchgeführt. Wir hatten zu unseren besten Zeiten 250, knapp 300 Schüler.
Boah, das ist schon eine Menge.
Mhm. Das habe ich auch natürlich alles nicht alleine gestemmt. Da gab es einige Mitarbeiter, die damit mitgeholfen haben. Und ich habe mich zu der Zeit persönlich mehr um den Verkauf von Instrumenten gekümmert. Das ging dann aber irgendwann, ich will nicht sagen den Bach herunter, aber es wurde doch sehr zäh. Mhm. Im Zeitalter von Internet, Handel und so weiter hatte es dann so ein kleiner Einzelhändler, wie ich es hier war, in Rheda-Wiedenbrück, doch sehr schwer.
Ja.
Dann haben wir irgendwann das Einzelhandelsgeschäft geschlossen und haben dann nur noch Musikschule gemacht. Und das, ja, jetzt, das könnte jetzt so nahtlos übergehen in da hinein, wie ist denn eigentlich das hier alles entstanden? Weil vermutlich fragst du das gleich.
Ja, definitiv. Weil die Frage ist, für alle, die Musicalfabrik nicht kennen, was steckt dahinter? Genau.
Ja, was steckt
dahinter? Wie ist die Idee entstanden? Ja, und was war auch deine Motivation, dich dann so zu engagieren? Aber
die Idee ist damals entstanden, als wir in diesem Stadium waren, kein Geschäft mehr, sondern nur noch Musikschule. Zu der Zeit haben wir einmal im Jahr, so wie das fast alle Musikschulen machen, ein Musikschülerkonzert immer veranstaltet. Ja. Wir hatten zu der Zeit, oder unser Schwerpunkt war der Unterricht auf dem Keyboard. Mhm. Und das hatte dann zur Folge, dass so ein Konzert einen Keyboard-Spieler nach dem anderen hatte. Ja. So, und jetzt spielt Fritzchen Hänschen klein und jetzt spielt Frieda alle meine Entchen, sowas, ne?
Ja,
in der Art. Das war jetzt bestimmt schön, aber in jedem Jahr wieder sehr ähnlich und dann irgendwann auch vielleicht nicht mehr so ganz spannend.
Ja, verstehe ich.
So, dann kam im Jahr 2001, war es, glaube ich, genau, da begann in Hamburg das Musical Der König der Löwen.
Mhm.
Und ich habe damals mit meiner Familie dieses Musical besucht, kurz nachdem das angefangen hat. Und das hat mich so sehr fasziniert, dieses, insbesondere dieses Stück, aber auch dieses Genre Musical, mit dem ich bis dahin noch nicht so viel Berührung hatte. Das Stück, dieser afrikanische Flair, der da herrscht, der hat mich sehr, sehr fasziniert. Und die Tatsache halt, was das Musical ja ausmacht, mit Musik Szenen zu untermalen, Emotionen hervorzurufen und so etwas.
Ja.
Das habe ich ganz stark dort empfunden. Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann haben wir, meine Frau und ich, zu Hause gesessen und so gesagt, Mensch, wäre das nicht mal was, was wir mit unseren Schülern anstelle von diesem althergebrachten Schülerkonzert machen könnten, ob man sowas auf die Beine gestellt bekommt. Naja, und dann hat uns irgendwie beide so das Fieber gepackt und wir haben das in die Hand genommen und haben angefangen.
Mhm.
Haben in der Schülerschaft rumgefragt, wer hätte Lust, da mitzumachen und. Um es kurz zu machen, am Ende hatten wir so rund 80, 90 Leute, die mitmachen wollten. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir angefangen, selber Requisiten und Kostüme herzustellen. Ich weiß noch, dass wir monatelang bei uns im Wohnzimmer auf dem Fußboden Stoffe, unifarbene Stoffe liegen hatten, so gelbe und orangefarbene Stoffe. Und wir haben mit Textilfarbe da afrikanische Muster drauf gemalt.
Und spannend.
Ja, zu der Zeit hatten wir einen Hund und um den haben wir uns während dieser Zeit wenig gekümmert. Und der Hund, der war richtig angepisst. Der war so angepisst, dass er eines Abends sich auf so einen Stoff draufgesetzt hat und dann draufgepisst hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
Kurz die Meinung wiedergegeben.
Ja, genau. So geht es nicht weiter, sollte das wohl heißen. Naja. Auf jeden Fall hat dieses Stück, Der König der Löwen, welches wir dann ein Jahr später in dem damaligen Rethus, das gab es da noch.
Stimmt, ja, natürlich.
Im Jahr 2002 im Sommer aufgeführt haben. Und zwar hatten wir eine Aufführung geplant. Zwei, genau. Wir hatten zwei Aufführungen geplant und haben auch damals schon bei diesem allerersten Gehversuch Musical mit zwei Besetzungen gearbeitet. Also wir hatten auch da schon so den Gedanken, wenn jetzt einer krank wird, was machen wir denn dann?
Ja.
Okay, wir machen alles, wir besetzen alles doppelt, zumindest von den Leuten, die auf der Bühne spielen.
Ja.
Und damit jetzt nicht eine Besetzung das alles nur so als Notlösung einstudiert und womöglich gar nicht drankommt, haben wir gesagt, dann spielen wir mindestens zweimal und jeder kommt einmal dran.
Coole Idee, finde ich super.
Ja, und so haben wir das gemacht und so ist es dann auch passiert. Und diese zwei Aufführungen, die waren nach kurzer Zeit restlos ausverkauft in dem Rethus, wo ja auch immerhin 500, 600 Zuschauer, 500 waren es, glaube ich, hineingepasst haben. Und es war einfach eine grandiose Erfahrung für uns, aber auch für die Zuschauer und Eltern der Kinder, die da mitgewirkt haben und so weiter, weil das einfach was ganz Neues war.
Mhm.
Und das hat uns so dermaßen fasziniert, dass wir gesagt haben, das kann nicht das einzige und letzte Mal gewesen sein. Ne? Dann haben wir von diesem König der Löwen damals noch eine zweite Aufführungsstaffel gemacht, also eine zweite Auflage sozusagen, ein Vierteljahr später. Ja, und dann war die zu Ende und wir waren wirklich wie auf Wolke 7. Auch das war sehr erfolgreich wieder und hat uns so viel Auftrieb gegeben, dass wir gesagt haben, irgendwie müssen wir gucken, dass wir das immer mal wieder machen.
Ist der Stein so richtig ins Rollen gekommen?
Ja, da ist er so ein bisschen ins Rollen gekommen. Aber wir hatten natürlich noch so unsere Musikschule, die auch klar viel Zeit in Anspruch genommen hatte bei der Anzahl von Schülern. So, dass so ein Musical immer nur so nebenbei laufen konnte. Deswegen haben die ersten drei Projekte, die wir dann unter diesem Dach der Musikschule Wulfheide gemacht haben, auch größere Abstände. Also 2002 war dieses Simba-Musical das erste. Und das nächste haben wir dann erst 2005 gestartet. Das war dann Honk, ein etwas unbekannteres Stück. Und dann haben wir das nächste wiederum 2010. Also da waren große Abstände dazwischen, weil es schon auch ein großer Kraftakt war, dass so unter unserer, also meine Frau und ich waren sozusagen diejenigen, die das Ganze gesteuert und in die Wege geleitet haben, die auch das ganze Projekt vorfinanziert haben mit ein bisschen Hilfe von draußen. Aber nichtsdestotrotz war das alles, lag das auf unseren Schultern.
Ja, natürlich.
Das war schon auch manchmal eine etwas größere Last und deswegen hat das immer ein bisschen Pause auch dazwischen gebraucht. Ja. Aber als wir dann 2010 dieses dritte Projekt, Cinderella war das zu der Zeit, gemacht haben, da war es am Ende so wieder so intensiv, dass wir gesagt haben, Mensch, es muss irgendwas passieren.
Ja.
Und dann kam, das war so ein Zufall, Die Schöne und das Biest ist auch ein Stück, was ich sehr liebe.
Ja.
Wo ich schon bevor wir Cinderella gemacht haben, immer gedacht habe, das würde ich gerne mal machen. Und es hat damals nie funktioniert, weil die Aufführungsrechte für dieses Stück zu der Zeit nicht an Amateurtheater vergeben wurden. Mhm. Und dann hatten wir Cinderella gerade angefangen, oder ich weiß gar nicht mehr genau den zeitlichen Ablauf. Wir waren kurz vor den Aufführungen, irgendwie so etwas. Und dann hieß es plötzlich, Die Schöne und das Biest ist jetzt auch für Amateure frei. Und dann wir waren noch nicht fertig mit Cinderella und wir haben sofort Kontakt mit dem Verlag aufgenommen und haben das Ding festgemacht und haben das unter Dach und Fach gebracht, den Aufführungsvertrag für Die Schöne und das Biest. Und dann waren wir mit Cinderella im April 2011 fertig und haben unmittelbar danach Castings für Die Schöne und das Biest gemacht, welches dann im November 2012 auf die Bühne
natürlich dann wirklich, dann kam auf einmal nochmal ein ganz anderer
Dann kam Schuss noch da ein ganz anderer Schuss da rein. Vor allen Dingen im Laufe der Erarbeitung von Die Schöne und das Biest. Da haben dann auch wieder Umstände dazu geführt, dass hier Menschen mitbeteiligt waren an diesem Stück. Unter anderem mein lieber Freund Burkhard Schlüter, der langjährige Geschäftsführer der Flora Westfalica, der auch eine Rolle in diesem Stück bekleidet hat. Und naja, am Ende war es so, dass Burkhard und ich erinnere mich noch genau, zusammengesessen haben an einem Abend nach einer Probe und ich zu ihm gesagt habe, du, das ist einfach so faszinierend, ich möchte eigentlich gar nichts anderes mehr machen. Und dann haben wir zusammen diesen Plan geschmiedet, wie kann man das ein bisschen größer, auf größere Füße stellen, das Ganze.
Ja.
Dass das nicht alles an einer Person oder zwei Personen hängt, sondern dass das so ein bisschen mehr institutionalisiert wird. Mhm. Und da war halt seine Idee, einen Verein zu gründen. Und da ist dann tatsächlich erst der Verein Musicalfabrik gegründet worden, im Oktober 2012. Das war genau ein Monat, bevor wir mit Die Schöne und das Biest auf die Bühne gegangen sind. Ja, und dann war die Musicalfabrik geboren. Und da haben wir gedacht, Mensch, jetzt geht's richtig los.
Viel Schicksal dahinter.
Ne? Ja, da ist auch viel Schicksal dahinter. Und ja, wenn ich das jetzt so aus heutiger Sicht, wenn ich zurückschaue, dann kann ich das auch echt nur bestätigen, dass es von da an dann wirklich richtig losging. Faszinierend. Es war so eine Fahrt mit Höhen und Tiefen und aufregend, die wir seitdem miteinander hier erlebt haben. Ich werde ganz sentimental, wenn ich da jetzt dran denke. Wir müssen jetzt was anderes reden.
ich finde das immer spannend, dass ich spreche ja mit vielen Leuten oder habe auch mit vielen Leuten zu tun, vielen Menschen. Man sieht immer so ein Feuer in den Augen und so eine Leidenschaft. Und das sieht man bei dir auch, wenn du über ein Musical sprichst. Finde ich große Klasse. Aber wir kommen nochmal zurück zu deiner Herkunft, also zu deinen beiden Ausbildungen. Hätte dir einer vor 30, 40 Jahren gesagt, ey, du wirst hier mal die Musicalfabrik leiten und wirst vor 500, 600 Leuten oder mehr Musicals aufführen, was hättest du dem gesagt?
Naja, ich hätte gesagt, was redest du denn da? Ja, ich habe natürlich, darüber habe ich eben gar nicht gesprochen, ich habe natürlich auch mich musikalisch gebildet, sagen wir mal.
Ja.
Ich habe nicht das klassische Musikstudium absolviert, was viele Musiker halt machen. Bei mir war eben lange Jahre Musik nur Hobby und meine Eltern, für die war damals Musikstudieren nichts, was man macht, sondern ja, lernt man einen Beruf.
Was Richtiges, ne?
Insofern war das ein Hobby. Ich habe also seit meinem 9. Lebensjahr, weiß gar nicht mehr genau, 14 Jahre lang Klavierunterricht bei einem Kantor in Oelde gehabt. Habe auch etliche Jahre auf der Kirchenorgel dann da gelernt, sage ich mal. Dann habe ich danach eine Weiterbildung bei einer Yamaha-Musikhochschule in Hamburg, die es heute gar nicht mehr gibt, gemacht. Da habe ich so eine Fortbildung für Orgellehrer. Zu der Zeit war die Heimorgel, hatte einen mega Boom. In jedem Wohnzimmer stand damals eine Heimorgel.
Wir hatten auch einen. Genau. Bruder. Ja, ja.
Das war die Zeit, da war ich so 16, 17. Da habe ich schon in der Yamaha-Musikschule in Oelde, habe ich schon als Lehrer gearbeitet, so nebenbei, neben meinem Bäckerjob.
Ja.
Aber um da arbeiten zu können, musste ich halt diese Yamaha-Fortbildung machen. Okay, das habe ich auch gemacht. Und das ist eigentlich so meine Ausbildung, die ich von außen her genossen habe. Ansonsten muss ich sagen, bin ich ein Mensch, der ganz viele Dinge auch so autodidaktisch sich selber erarbeitet. Ich habe inzwischen auch ganz viel Erfahrung mit Arrangieren, mit Komponieren, mit Produzieren von Musik. Ich mache also nebenbei auch Arrangements und alles so etwas. Kommen wir vielleicht später nochmal kurz drauf zu sprechen, wenn wir über ein bestimmtes Projekt reden. Ja, und das sind alles Dinge, die ich ganz viel mir angeeignet habe durch Schauen von Anleitungen, Videoanleitungen, was auch immer, durch hier und da nochmal einen Kurs belegen und ein Seminar besuchen und so etwas. Das ist so mein musikalisches Handwerkszeug, was ich habe, mit dem ich dann irgendwann eben diesen Verein Musical Fabrik tatsächlich angefangen habe zu leiten. Meine Ausbildung als Rechtsanwalt und Notargehilfe und anschließend noch arbeiten in einer Finanzbuchhaltung eines großen Hotels. Und also ich habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht, die mir alle möglichen Einblicke gegeben haben. Deswegen bin ich auch heute in der Lage, nicht nur hier als musikalischer Leiter in der Musicalfabrik zu arbeiten, sondern ich darf halt als Geschäftsführer auch die geschäftliche Seite des Vereins abwickeln. Und
weiß auch, was das bedeutet. Ne?
Ja, ich weiß auch, was das bedeutet, auf jeden Fall. Ja, von daher bin ich, was das angeht, nicht so ganz schmal aufgestellt.
Ja. Also ich merke schon, da ist ein bisschen was hinter, aber ich finde, gerade weil du schon andere Sachen gesehen hast, hast du eben einen anderen Blick dahinter auch nochmal, ne? Und nicht diesen, diese Blindheit vielleicht, die manche haben, ne?
Ich sag mal so, ich hoffe, dass ich das habe. Ich hoffe, dass ich immer wieder auch den richtigen Blickwinkel finde und nichts außer Acht lasse. Ich räume ein, dass mir das immer mal wieder auch passiert, weil ich einfach manchmal auch so mich wenn meine Leidenschaft so durchkommt für die Musik oder für, keine Ahnung, dann lasse ich manchmal auch andere Dinge außer Acht. Und das ist vielleicht nicht immer richtig, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Art, die ich da habe, dass durch diese Art, die ich habe, dann eben solche Dinge auch gemacht worden sind, die hätte man viel überlegt und was ist denn aber wenn und wenn dies und jenes, dann wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen.
Ja, und ich glaube, da geben die ganzen Musical-Projekte und die Jahre und Jahrzehnte dir recht, dass der Erfolg einfach dahinter steht und genau so gemacht wurde.
Ja,
einfach angepackt.
Ich hoffe, dass das so ist. Ja, ich glaube, dass es so
da,
ist.
Da gehe ich ganz stark von aus.
Ja.
Aber nimm uns mal ein bisschen mit hinter die Kulissen, weil da passiert ja ganz viel Ehrenamtliches und da stecken ganz, ganz viele Menschen hinter so einer Produktion.
Da stecken wirklich ganz, ganz viele Menschen hinter. Also das, was der Zuschauer am Ende sieht, ist ja dann hauptsächlich das, was auf der Bühne geschieht. Üblicherweise hat so ein Ensemble, so eine Musical-Besetzung immer irgendwo zwischen 20, 25, 30 Personen, die so ein Stück tragen, sagen wir mal. Da gibt's immer eine Anzahl von Hauptrollen und drumherum das sogenannte Ensemble, was dann viele Nebenrollen bekleidet und halt in den großen Szenen aktiv auf der Bühne ist. Das ist das, was man erstmal vornehmlich sieht.
Ja.
Was man vielleicht auch noch wahrnimmt, ist, je nachdem, wie es aufgebaut ist, dass da Musiker mit im Spiel sind.
Ja. Ja.
Also bei den Profitheatern sind die Orchester ja meistens versteckt, entweder im Orchestergraben unter der Bühne oder gar in einem ganz anderen Raum und werden dann tontechnisch übertragen. Mhm. Bei uns war es bei den ersten Stücken generell so, dass das Orchester vor der Bühne gesessen hat, weil es im Rethus damals noch, in dem wir ja groß geworden sind, gar nicht anders ging.
Ja.
Seit wir jetzt in der Stadthalle spielen dürfen, worüber wir super glücklich sind, haben wir auch schon mal das Orchester hinter die Bühne gepackt und haben dann in gewissen Szenen, wenn es zu der Handlung oder zu dem ganzen Bild passte, den Vorhang nach hinten geöffnet, um das Orchester dann sichtbar zu kriegen. Mhm. Für einen kleinen Moment, für eine Szene oder so etwas. Mhm. Also da will sagen, die Musiker konnte man dann auch schon mal sehen.
Ja. Ist ja auch schön für sie.
Ist auch schön für die. Ja, und dann sieht man natürlich vielleicht noch ein paar Leute, die die Technik bedienen. In der Regel steht ja am Ende, an der Stirnseite des Saales das Regiepult.
Mhm.
Das ist auch bei uns so. Und da sieht man dann auch, wenn man sich dafür interessiert und dann mal einen Blick hinter sich wirft als Zuschauer, da sieht man auch ein paar Menschen stehen. Mhm. Da sitzt in der Regel unser technischer Leiter, der dann auch das Ton- und Lichtpult steuert und so weiter mit seinem Team. Da sieht man also, okay, da sind auch noch ein paar Leute mit im Spiel.
Ja.
Aber dann hört es eigentlich fast schon auf. Aber natürlich bedarf es, um so ein Musical am Ende auf die Bühne zu bekommen, viel, viel mehr, was hinter der Bühne passiert. Das sind eben, jeder trägt ein Kostüm, der auf der Bühne spielt. Und diese Kostüme, die kommen ja nicht von selbst, sondern die müssen her. Sei es nähen oder auch irgendwo einkaufen oder besorgen oder wie auch immer.
Ich durfte ja gerade schon so einen Blick hinter die Kulissen wagen und das ist beeindruckend, was da wirklich auch an Kostüm geschneidert wird, Stoffe, ne, besorgen, all das ist enormer Aufwand.
Ja, der Aufwand des Kostüme, nenn es jetzt einfach mal so salopp Heranschaffens, ist von Stück zu Stück ja auch nicht immer gleich, je nachdem, was für Kostüme benötigt werden. Ja. Wenn man Märchen spielt, braucht man Kostüme, die kann man nirgendwo im Geschäft kaufen.
Ja, logisch.
Da muss man dann ganz viel nähen und ganz viel Fantasie auch haben. Wenn man ein Stück spielt, wie zum Beispiel Wie im Himmel, was mit ganz normalen Menschen spielt, die kann man im Secondhand kaufen.
Ja, da kriegt man dann wieder ein bisschen besser diese
Sachen. Genau, das ist alles einfach.
Ja.
Gut, das ist also der Bereich Kostüme, der auch mal sehr aufwendig, mal mittelaufwendig ist. Mittelaufwendig ist er immer, weil durch die Anzahl der Leute, die dann ausgestattet werden müssen, die dann zum Teil ja auch mehrere Rollen bekleiden. Mhm. In so einem Ensemble, da ist der eine mal ein Polizist und in der nächsten Szene ist er dann, was weiß ich, ein Bauarbeiter.
Ja. Dann ja, klar.
Braucht er natürlich auch mehrere Kostüme. Also da sind ganz schnell 200-300 Kostümausstattungen, die für so ein Musical zusammenkommen.
Wahnsinn.
Insofern ist auch selbst das reine Besorgen schon nicht unaufwendig.
Ja, absolut, absolut.
Ja, und das ist also auch dann ein ganzes, das sind unsere zwei hauptamtlichen Kostümdamen, die dafür zuständig sind, die dann aber auch wiederum ein Team von Helfern um sich herum haben. Ja, das Team Technik, das habe ich vorhin schon angesprochen, was man dann im Saal mit ein paar Leuten sieht. Aber zu den Team Technik gehören natürlich noch viel mehr Leute als die paar, die man
natürlich
am Regiepult sieht. Da sind Scheinwerfer, die im Hintergrund bewegt werden. Das ganze Projekt muss aufgebaut werden und so weiter. Also da bedarf es auch schon einem ganz starken Team. Dann spielt so etwas, so ein Musical ja auch nicht auf einer leeren Bühne. Sondern da gibt es ein Bühnenbild und Kulisse. Auch das kriegt man nicht irgendwo einfach mal so im Laden gekauft oder im Internet bestellt.
Ja, da kann man nicht reingehen und sagen, ich brauche hier eine Treppe.
Genau. Auch das muss gebaut werden. Ja. Also da braucht es wirklich richtig gute Handwerker. Und da bin ich super happy, dass wir da so ein tolles Team an Leuten haben, die unser Bühnenbild bauen, die ganzen Kulissen herstellen. Die Kulissen müssen dann auch bewegt werden im Laufe eines Stückes.
Natürlich, ja.
viele oftmals wechselt das Bühnenbild und dann muss irgendwas von da nach da geschoben werden oder ein Vorhang bewegt werden und so weiter und so weiter. Also da sind dann Leute aktiv, die während der Show für den Wechsel der Bühnenbilder zuständig sind. Dann gibt es natürlich das Team Maske und Make-up.
Natürlich, klar. Aber jetzt gar nicht so im Kopf gekommen. Ja, natürlich.
Ja, dazu gehört, das geht bis zu Haare, Perücken. Das Gesicht wird geschminkt. Also wenn jemand so ohne alles sich in das helle Scheinwerferlicht stellt, sieht er schnell wie eine Leiche aus.
Ja,
damit
ja,
das eben nicht der Fall ist, wird halt Make-up aufgetragen. Was dann für Theater natürlich auch besonders gut halten muss, weil oftmals kommt man auch ein bisschen in Schwitzen, wenn man in so einer Rolle sich befindet.
Ja, das glaube ich.
Auf einer Bühne, auf der 30 Scheinwerfer auf einen Gleis.
Strahlt auch eine Hitze aus.
Das strahlt eine enorme Hitze aus. Und wenn man dann ein Stück spielt, oder eine Szene, die gerade im Winter spielt und man trägt einen dicken Pullover und einen Mantel womöglich noch drüber, kommt man ordentlich ins Schwitzen. Also will sagen, dieses Make-up ist spezielles Theater-Make-up, was dann auch nicht sofort beim Schwitzen so am Gesicht runterläuft. Solche Dinge. Maske, Make-up, das ist ein Team. Ich glaube, das waren dann auch so die ganzen Backstage-Teams, die da im Hintergrund stehen. Und dann gibt es eine Reihe von Leuten, die jeweils diese Teams, ich nenne es jetzt mal, führen, die sagen, wie es gemacht wird. Mhm. Eben das Team Technik durch den technischen Leiter, das Team Kostüme durch die Kostümbildnerin und so weiter. Ne?
Ja.
Und dann gibt es noch ein paar Positionen im Hintergrund, die haben zwar kein Team, aber die sind auch enorm wichtig. Das ist zum Beispiel die Position Choreografie. Da haben wir halt den Choreografen, der sich ausdenkt, was machen wir denn in dieser Szene? Ja. Was machen die Leute da, die Dorfbewohner, wenn die da auf dem Marktplatz stehen? Die sollen da ja nicht einfach nur die ganze Zeit stehen.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Ja, was macht er denn? Du gehst jetzt an der Stelle, gehst du jetzt von da nach da, dann nimmst du dir dieses Brot, bietest das dem an und also da passieren während so einer Ensemble-Szene passieren ja ganz viele Dinge im Hintergrund.
Ja.
Ne? Während vielleicht die zwei Hauptdarsteller vorne stehen und gerade einen Dialog führen oder was immer.
Ja.
Und das ist eine Szene jetzt nur so als Beispiel auf einem Marktplatz, dann passieren im Hintergrund ja ganz viele Nebenhandlungen.
Also man konzentriert sich natürlich darauf, aber man hat ja trotzdem Bewegung. Natürlich, klar.
Auf jeden Fall. Also ich bin überzeugt davon, dass man sich jedes Stück 5-mal angucken kann und man sieht jedes Mal wieder was anderes.
Ja.
Wenn man sein Auge nicht nur eben auf den beiden Protagonisten kleben lässt, sondern wenn man dann beim zweiten Mal, wenn man ja schon weiß, was die beiden machen, dann mal vielleicht auch mal in die rechte oder linke Ecke schaut.
Ja.
Dann entdeckt man immer wieder Dinge, wo man sagt, das habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal. Das ist ja interessant. Mein Gott, das ist ja total toll, wie viele Gedanken sich da gemacht werden dann auch. Was im Hintergrund für kleine Sachen passieren, die teilweise auch das, was die Hauptprotagonisten vorne tun, unterstützen oder darauf reagieren oder alle solche Dinge. Ne?
Natürlich, ja, klar, also eigentlich logisch, aber
ist so, aber macht man sich keine Gedanken.
Nee, absolut nicht.
Genau, und das ist die Aufgabe zum einen des Choreografen, also zur Choreografie gehört neben Einstudieren von Tänzen auch das Entwickeln von Raumwegen, was jetzt nicht unbedingt ein Tanz sein muss, sondern was ich eben sagte, du bist da und dann gehst du bitte dahin.
Ja,
und dann machst du das.
Ja.
Das greift aber so ein bisschen über in die nächste Position, das ist nämlich die Regie.
Ja.
Die Regie, also das kennt man sicherlich, was das bedeutet.
Ja.
Das ist ja derjenige, der quasi das Theaterspielen inszeniert.
Mhm.
Ne? Der sagt, sag mal deinen Satz so.
Ja.
Sei jetzt mal fröhlich. Hier musst du ganz traurig sein und jetzt bist du wütend und was weiß ich.
Ja.
Und diese Sache mit Raumwegen und wenn du das sagst, gehst du bitte, wenn du das sagst, gehst du von da nach da und setzt dich dann auf diesen Stuhl. Alle diese Dinge.
Mhm.
Das ist Regie und Choreografie greift da so ein bisschen in.
Ja, okay. Ja.
Aber das sind alles Dinge, die festgelegt werden. Also es ist bei einer Aufführung nicht Zufall, wenn jemand, während er diesen Satz spricht, von diesem Stuhl aufsteht und sich auf und sich dann aufs Klavier lehnt oder was auch immer tut. Yes. Das ist nicht Zufall und ist nicht jeden Abend irgendwie.
Alles erprobt und wirklich tausendmal durchgegangen.
Genau, tausendmal durchgegangen. Und dafür werden auf der Bühne Markierungen geklebt, dass man dann auch genau an diese Position wieder geht. Jetzt könnte man sagen, ja, aber ist das denn wichtig? Ist doch egal, ob er da steht oder da steht. Oberflächlich betrachtet ja. Genau betrachtet nein, weil Scheinwerfer werden auf bestimmte Positionen eingerichtet. Und naja, wenn man halt einen Scheinwerfer auf genau diese Position eingerichtet hat, wo dann vielleicht was ganz Essentielles gerade passiert und das ist nicht genau festgelegt, diese Position, dann steht er beim nächsten Abend einen Meter daneben und steht im Dunkeln.
Ja, ja,
und
natürlich.
Zack, ist dieser wichtige Moment. Ja, der ist dann
es ist nicht mehr so,
vorbei. Der ist dann nicht mehr so unterstrichen oder nicht mehr so im Fokus. Ne? Von daher ist das wirklich eine ganz, mit ganz viel Kleinarbeit verbunden, diese ganzen kleinen Sachen am Ende in den Fluss zu bringen.
Ja, klar. Über wie viele Personen sprechen wir dann insgesamt?
Wir sprechen über insgesamt rund 120 Personen.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Also diese Person muss man ja auch langfristig, also die haben natürlich alle ein Ziel, aber die muss man natürlich als Ehrenamt langfristig so motivieren können. Ich glaube, das ist dann auch mit deiner Aufgabe, dass sie alle noch an dieses Projekt glauben und das über so einen langen Zeitraum immer weiter fühlen und weitermachen. Mhm. Und da gehört ja auch einiges zu.
Ja. Wie soll ich das mal sagen? also irgendwer hat mir mal attestiert, ich sei ein Menschenfänger. Also ich hätte die Fähigkeit, Menschen zu begeistern für irgendetwas.
Ja.
Vielleicht habe ich das ein bisschen, ja. Aber das alleine macht es natürlich nicht aus. Diese Fähigkeit erstmal hilft ein bisschen, um Leute überhaupt erstmal
absolut
ins Boot zu holen, sagen wir mal. Um Leute dauerhaft im Boot zu behalten,
ja,
bedarf es natürlich schon mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist hier in dieser Musical-Fabrik eine Art Magie unter diesem Dach hier. Also wenn erstmal auf einer Bühne zu stehen und vor Leuten etwas zu machen, dafür muss man ein bestimmter Typ sein. Die Menschen, die das gerne wollen, das sind halt, die haben einen bestimmten Typ, die wollen gerne, ich sag jetzt mal so Rampensau.
Das müssen Rampensau sein. Die wollen schon gesehen werden.
Okay. Genau, die wollen gesehen werden. So, wenn man diese Veranlagung hat, dann ist das ja erstmal schon mal reizvoll. Ich habe hier die Möglichkeit, an einem Musical teilzunehmen.
Ja.
Klar ist die Voraussetzung, dass ich Musical mag. Also wenn Leute, die sagen, Musical ist gar nichts für mich, die kommen auch nicht zu uns.
Wär zumindest nicht sinnig.
Genau. Also das sind Leute, die finden Musical toll und jetzt die Chance zu haben, selber als Mitwirkender an einem Musical dazustehen, dann kommen die. Die Leute, die in einem Technikteam arbeiten, als Beispiel, die sind fasziniert von der Technik. Regler zu bedienen, mit einem Joystick einen Scheinwerfer zu bewegen, was weiß ich, solche Sachen. Das finden die total spannend. Und die sehen hier kann ich sowas machen.
Ja.
Also somit hat jeder so die Neigung, die er mitbringt, die kann er hier irgendwie ausleben. Solche Leute kommen hierher, die erstmal irgendeine Neigung mitbringen. Und dann fangen wir an, so ein Stück einzustudieren. Und das fängt erstmal ganz nüchtern an. Wir kommen in den Probensaal, den ich dir ja eben zeigen durfte.
Ja.
Auf die Bühne und auf der Bühne steht erstmal gar nichts.
Ja.
Und dann steht man da und dann hat man dieses Textbuch in der Hand und dann steht da drin, keine Ahnung, Darsteller X kommt, es ist früh am Morgen, die Sonne geht allmählich auf, der Typ sitzt da und ist ganz traurig und dann kommt jemand rein. Und dann fängt man an zu überlegen, okay, wie machen wir das?
Ja, klar.
Die Sonne geht auf, ja, wollen wir eine Sonne zeigen oder was machen wir jetzt denn?
Ja.
Draußen fährt ein Auto vorbei. Okay, machen wir dann Autogeräusch oder lassen wir dann ein Auto über die Bühne fahren? Was machen wir? All solche Dinge.
Ja.
Also dann fängt man an zu überlegen, wie macht man das? Das ist erstmal eine Phase, da binden wir natürlich auch Leute ein, die mitwirken.
Natürlich.
Unser Regisseur macht gerne So, das ist jetzt unser Setting hier. Nehmt euer Textbuch in die Hand und jetzt mach mal. Improvisier mal. Mach mal irgendwas, los.
Erstmal so einen Blick dafür kriegen.
Ja, genau. Ja. Und so fängt das meistens an. Und, ja. dann wird daraus, entsteht dann irgendetwas. Ja. Wir entwickeln sozusagen die Szene. Die Mitwirkenden arbeiten mit an dieser Entwicklung.
Ja.
Irgendwann nimmt das Form an. Während dieser Zeit baut das Kulissenteam, fängt parallel an, schon mal die ersten Teile zu bauen. Mhm. Die bauen die natürlich nicht einfach so irgendwie, sondern da finden Meetings statt,
ja,
in diesem Planungsteam, wo man überlegt, wie können wir das denn darstellen und so weiter. Und dann fangen die an zu bauen. Mhm. So, dann haben sie irgendwann mal einen Teil fertig. Das stellen die dann auch schon mal auf die Bühne.
Mhm.
Und so nach ein paar Wochen ist wieder, mein Gott, stehen dann plötzlich da irgendwelche Requisiten auf der Bühne.
Ja.
Und dann spielt man wieder diese Szene und dann fühlt sich das auf einmal schon ganz anders an als bei der ersten Probe, wo noch gar nichts da war. Ne? Und das entwickelt halt so eine Dynamik. Genauso entwickelt sie diese Dynamik auch auf der anderen Seite, eben bei diesen Kulissenbauern. Wenn ich die jetzt mal als Beispiel nehme, die haben jetzt ihr Teil da gebaut. Und die kommen dann ja auch mal bei so einer Probe vorbei. Und die sehen dann, was da passiert mit ihrem Teil.
Klar.
Und dann denken die, wow, das ist ja toll. Los, lass uns das nächste bauen.
Ja,
so.
Ja.
Weißt du, da entsteht einfach so eine Dynamik, so eine Magie. Und je weiter man kommt im Stück, desto mehr nimmt das ganze Form an. Irgendwann kommen die Kostüme dazu. Parallel zu diesem ganzen Prozess, den ich gerade beschreibe, probt auch unser Orchester. Das probt erstmal natürlich alleine, ohne die Darsteller, unabhängig von der Handlung. Die proben die Musikstücke. Und je mehr die da hineintauchen in die Musikstücke, desto mehr findet man einen Zugang und desto mehr Spaß macht es auch. Und dann kommt irgendwann der Moment, das ist meistens so ungefähr 6 Monate nach Start, nach Probenstart, dass die erste Gesamtprobe stattfindet.
Okay,
also wo das allererste Mal Orchester, Darsteller zusammenkommen.
Ja.
Und dann spielt man das allererste Mal das Stück zusammen durch mit Live-Musik. Und ja,
das ist ein besonderer Moment irgendwie.
Das sind ganz besondere Momente. Und dann ist hier wirklich Elektrizität hier im Bau.
Ja.
Und das schaukelt sich wirklich so hoch. Und ich glaube, das ist einfach das Rezept oder der Automatismus, der es macht, dass die Leute hier bis zum Schluss mit dieser Begeisterung dabei bleiben. Bestimmt gibt es unterwegs mal Momente, wo es ein bisschen zäh wird oder wo man mal denkt, oh, schon wieder Probe. Ich müsste eigentlich jetzt heute, hat mein Freund Geburtstag und würde da eigentlich gerne hin. Also solche Dinge.
Ja, natürlich.
Die kommen natürlich auch vor. Aber am Ende ist es dann, wenn dann wieder der nächste Meilenstein kommt, jetzt ist die erste Probe mit Kostümen zum Beispiel.
Mhm.
Diesen Moment haben wir jetzt bei Annie vor uns.
Mhm.
Annie wird ja im Oktober aufgeführt. Am 1. Oktober ist ja Premiere. Und jetzt Mitte Juli, ich habe Datum gerade im Kopf, ich glaube 11., 12., 7., haben wir die erste Kostümprobe. Also,
okay, ja.
Es wurden zwar im Vorfeld natürlich, finden immer schon Anproben statt. Mhm. Also jeder Darsteller hat sein Kostüm oder seine Kostüme schon mal angehabt. Und wenn jemand gerade ein neu zugeschnittenes Kostüm zur Anprobe mal ausprobiert hat, dann kommt er damit auch mal während einer laufenden Probe in den Saal.
Ja.
Oder man probiert mal so eine kleine Szene auch mal im Kostüm aus. Weil das macht nämlich auch schon wieder ganz viel mit den Darstellern.
Glaub
wenn die ihr Kostüm tragen, dann ist plötzlich diese Figur ist einfach viel, viel lebendiger als ohne Kostüm.
Das glaube ich sofort, ja.
Ja, macht ganz viel aus. Aber nichtsdestotrotz, das erste Mal alle im Kostüm und das Ganze dann im Licht und überhaupt. Also im Mitte Juli werden wir das allererste Mal das Stück mit allem durchspielen. Das ist ein ganz spannender Moment, auf den wir jetzt gerade so hinfiebern.
Glaube ich.
Wir freuen uns auch, dass zu diesem Termin der WDR, die Aktuelle Stunde, uns besuchen wird.
Ja.
Und schön. Wir dann einen kleinen Bericht in der Lokalzeit bekommen werden. Großartig. Das macht richtig Spaß.
Kann man sich darauf freuen, auf jeden Fall. Ne?
Aber das ist eben, ich glaube, deine Frage war, wie man die Leute so lange motiviert, wie das funktioniert.
Ich glaube, die pushen sich dann auch gegenseitig ein bisschen. Aber wie viel Zeit vergeht denn von, okay, wir machen das Musical Annie, wir haben uns jetzt dafür entschieden, das Musical zu machen, bis jetzt führen wir es auf?
2 Jahre, so grob über den Daumen. Annie führen wir jetzt im Oktober auf und entschieden haben wir im Oktober vor 2 Jahren, genau.
Wahnsinn, ne? Also Wahnsinn, was mit Zeit dahinter ist.
Da haben wir den Aufführungsvertrag gemacht. Das war die Zeit, als wir 9 to 5, das war ja das Vorgängeprojekt, als wir das gespielt haben, da haben wir sozusagen alles unter Dach und Fach gebracht, was dann das Folgeprojekt sein soll, haben die notwendigen Verträge abgeschlossen, haben dann uns Gedanken gemacht, wie wollen wir das Casting gestalten, welche Rollen wollen wir denn überhaupt casten oder welche Rolle zählt als separate Einzelrolle oder welche Rolle fällt unter Nebenrolle, Ensemble. Alle solche Dinge, die haben wir uns dann in der Zeit überlegt. Wir haben dann ja im März, glaube ich, letzten Jahres die 2. Staffel 9 to 5 gespielt. Mhm. Und 2 Monate später waren dann die Castings für Annie.
Okay, ja.
So, wenn die Castings stattfinden, in dem Moment ist also mindestens schon ein halbes Jahr Vorlauf.
Ja, okay.
Um
ja.
alles das schon vorzubereiten. Alles
so weit, ja, ne? Okay. Ja, verstehe.
So, und dann im Mai waren dann die Castings und dann haben wir, weiß nicht, 3 Wochen später wurden dann die Entscheidungen mitgeteilt, wer dabei, wer nicht. Und dann sind wir nach den Sommerferien, haben wir mit den Proben begonnen. Also 25 nach den Sommerferien. August, Ende August war es, genau. Und spielen tun wir jetzt Anfang Oktober. Also reine Probezeit auch. Ende August bis Anfang Oktober.
Ich würde sagen, auch etwas über ein Jahr, ne?
Etwas über ein Jahr. Nun muss man sagen, in so einem Kalenderjahr haben wir ja auch ein paar Schulferien, ja, sonst auch im Sommer richtig, ja. und so weiter. In diesen Schulferien findet hier auch nichts statt.
Okay, ja.
Also diese Zeit muss man theoretisch dann wieder abrechnen. Also ein gutes Jahr ist reine Probenzeit auf jeden Fall.
Ja, aber trotzdem.
Und reine Probenzeit heißt, dass wir uns zweimal die Woche mit den Darstellern treffen. Mhm. Dienstagsabends ist und freitagsabends. Alle 14 Tage mit den Musikern. Mhm. Das sind so die Proben.
Ja, aber es ist so entwickelt sich dann am Ende so ein ganzes Stück und man kann gespannt sein, jetzt schon auf Oktober, was da passiert. Ne? Also ich bin auch sehr gespannt. Wie entscheidet man denn, was für ein Stück ihr macht? Also wie entscheidet ihr das?
Ein ganz entscheidender Faktor ist natürlich, wie soll ich sagen, möglichst viele Leute mitzunehmen. Mhm. Es gibt Musicals, die kommen mit, ich sag jetzt mal, 6 Darstellern
klar. Okay, ja, ja.
Und haben als Musik vielleicht eine Band. Mhm. Das heißt, da könnten am Ende 10, 12 Leute ja, aktiv ja, okay, mitwirken. Ja. Gut, wenn du die doppelt besetzt, dann wären es vielleicht 20.
Ja.
So ein Stück ist eher nicht in unserer
ja.
Auswahl.
Ja, okay, verstehe ich.
Selbst wenn es Stücke gibt, die ich super gerne mal machen würde, aber die aus diesen Gründen dann eben nicht in die Wahl
kommen. Also, man muss dann das große Ganze sehen. Ne?
Genau, das große Ganze sehen. Also mir ist schon daran gelegen, dass hier viele Menschen halt einen Platz bekommen in so einem Stück. Das ist erstmal ein Kriterium, was ich immer im Auge habe. Und da mein persönliches Baby in diesem Musical-Projekt immer das Orchester ist, achte ich auch natürlich immer darauf, wie ist denn die Orchestrierung für so ein Stück.
Ja, ja,
halt, wenn dann ein Musical ist, was nur eine Band hat, ja, dann ist das auch nicht unbedingt das, was ich auswählen möchte.
Ja.
Wir haben inzwischen durch die vielen Stücke, die wir jetzt gemacht haben, so einen tollen Pool von Musikern, die Lust haben, hier mitzumachen. Und da sind halt Streicher mit dabei und da sind Holzbläser und Blechbläser und so weiter. Und die möchte ich ungern, denen möchte ich ungern sagen, ihr könnt beim nächsten Musical nicht mitmachen, weil da brauche ich nur eine E-Gitarre und ein Keyboard und ein Schlagzeug. Hast du so.
Jetzt haben ja viele Vereine haben ja ein Problem und das ist, nennt sich Nachwuchsproblem. Ne? Mhm. Wie ist das bei euch?
Ja, ich hörte davon, dass viele Vereine dieses Problem haben. Ich will jetzt auch gar nicht hochnäsig wirken. Ich kann nur sagen, ich bin überdankbar, dass wir kein Nachwuchsproblem haben.
Wahnsinn, stark. Überrascht dich das manchmal selbst?
Ja, das überrascht mich manchmal selbst. Also sei es bei der Auswahl der oder beim Mitwirkenden auf der Bühne, wenn wir jetzt nochmal das Stichwort Annie kurz anreißen, das ist ja ein Stück, in dem Kinder auch eine nicht so unwesentliche Rolle spielen.
Absolut.
Es war nicht schwer für dieses Stück 30 Kinder zu finden.
Stark.
Die in drei Besetzungen aufgeteilt, also in jeder Besetzung spielen 10 Kinder.
Ja.
Also das war nicht schwer, die zu finden.
Wahnsinn.
Genauso, unser Verein hat einen kleinen Vorstand und seit, ich glaube jetzt 2 Jahren, hat unser Vorstand auch einen Beirat. Und dieser Beirat besteht aus 4 jüngeren Mitgliedern des Vereins und kam auch nicht auf Initiative des Vorstandes, sondern auf Initiative dieser jüngeren Mitwirkenden oder Mitglieder, die meinten, wäre es nicht toll, ein Beirat zu sein, um vielleicht auch dann mal Einblick zu bekommen, wie läuft das denn hier eigentlich? Wie wird der Verein gesteuert? Was steckt dahinter für den Tag, wenn irgendwann mal unser erster Vorsitzender ist Burkhard Schlüter, den ich vorhin irgendwann schon mal zitiert habe. Und dann gibt es noch eine zweite Vorsitzende und eine dritte Vorsitzende. Jutta Helmer, Entschuldigung, Jutta Robra ist inzwischen verheiratet mit Angele Reker Ost. Also das ist unser kleiner Vorstand und meine Wenigkeit als Geschäftsführer. Um den Tag, wenn ihr 3 oder 4 mal das nicht mehr könnt, damit wir wissen, wie es geht, wie es weitergehen kann.
Aber es ist schön, dass das aus eigener Initiative dann
rauskam. Genau, das wollte ich damit gerade betonen, dass die Initiative von da aus, von der Seite kam.
Ja.
Das zeigt ja schon irgendwie, dass da Nachwuchs nicht unbedingt das Problem ist.
Ja, absolut.
Bin ich super glücklich drüber und das macht mich auch echt ein bisschen stolz.
Ja, glaube ich. Also es ist zu Recht. Also es zeigt, dass der Verein funktioniert, lebt. Wie oder welche Rolle spielen denn auch Sponsoren bei der ganzen Sache?
Eine sehr wichtige Rolle. Der Verein, wie du ja hier sehen konntest, hat inzwischen dieses eigene Vereinsheim, wobei Vereinsheim, glaube ich, den Namen nicht wirklich gerecht wird.
Ja,
ich würde sagen, das ist hier unsere Musical-Fabrik.
Ja,
ein nicht allzu kleines Gebäude, welches hier einige Nebenräume hat, welches unsere Hauptprobenbühne hat, ein sehr repräsentatives Foyer hat, Platz für Kostümfundus, Platz für Kulissenwerkstatt und so weiter. Dieses ganze Objekt haben wir gemietet und das kostet richtiges Geld.
Ja.
Darüber hinaus kostet so eine Produktion natürlich auch Geld.
Natürlich.
Wir arbeiten inzwischen auf einem, ich möchte sagen, nah an professionell anmutenden Level, was zum einen die musikalische Qualität angeht, was aber auch das Drumherum, also Technik, Kostüme etc. angeht. Und das kostet einfach auch alles Geld.
Mhm.
Ja, wir nehmen Geld ein durch den Verkauf von Tickets. Nein, es reicht nicht, um dieses Projekt dauerhaft am Leben zu erhalten.
Ja, glaube ich.
Dieses Projekt, also dieses Objekt hier am Laufen zu halten, kostet jeden Monat Geld.
Ja, natürlich, klar.
Und wie wir ja gerade gehört haben, wenn so ein Vorlauf von einem Stück 2 Jahre dauert, dann muss das 2 Jahre reichen.
Ja, ich wollte sagen, da kommen ein paar Euros zusammen. Definitiv.
Ja,
gut, das also.
Und von daher sind Sponsoren notwendig. Ohne Sponsoren geht es nicht.
Ja.
Und auch da kann ich wieder nur dankbar sein, dass wir hier eine Reihe von Sponsoren haben, die uns jetzt schon von Anbeginn an begleiten und unterstützen, auf die wir uns ganz toll verlassen können, die in jedem Jahr wieder uns unterstützen und so es möglich machen, dass dieses Projekt einfach weiterlaufen kann.
Also wenn das Leute hören, die vielleicht auch noch Lust haben, mitzumachen und es zu sponsern, meldet euch bei Klaus.
Sehr gerne, ja.
Kultur hat es nicht immer leicht. Also gerade die letzten Jahre, jetzt hat sich ja alles wieder so ein bisschen gefangen, aber ist das natürlich nach, ich will ja gar nicht immer wieder so drauf rumreiten, aber Corona war natürlich hart dafür. Wie siehst du die Entwicklung von Kultur in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten?
Also wenn ich das jetzt auf die Musical-Fabrik beziehe, dann kann ich ehrlich gesagt keine Veränderung.
Das ist natürlich super stark.
Hier dokumentieren.
Ja.
Also wir haben in den ersten Jahren vor dem großen C haben wir uns gesteigert und dann kam halt einmal der Einbruch. Ein ganz dramatischer übrigens auch bei uns. Wenn du magst, können wir da näher drauf eingehen, müssen wir aber nicht. Aber danach, als es dann zum ersten Mal wieder losgehen konnte, ist es explodiert geradezu. Also nach der Corona-Lücke haben wir dann ja Wie im Himmel gespielt. Und das war dann auch zufällig unser 10-jähriges Vereinsjubiläum, was wir sozusagen unser Jubiläumsstück haben wir es genannt. Und das war auch unfassbar, was für eine Nachfrage da nach Tickets herrschte. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Schön.
Wir haben Wie im Himmel gespielt, 12 Vorstellungen in der Stadthalle. Wie üblich im November war es bei dem Stück. Also im Winter spielen wir in der Regel unsere erste Runde.
Ja.
Und dann an der letzten Vorstellung haben wir dem Publikum verkündet, im folgenden März gibt es nochmal 6 Vorstellungen. Und ab heute Abend 22 Uhr ist der Online-Ticket-Shop freigeschaltet und ihr könnt die Karten haben.
Ja.
Und das hat 2 Tage gedauert und dann waren die 6 Folgevorstellungen ausverkauft, restlos.
Das ist ja auch ein Zeichen, wie toll das ankommt
und
wie toll das ist, ne?
Ist so.
Jetzt geh nochmal auf das Dramatische ein.
Auf das Dramatische, ja. wir hatten zu der Zeit das Musical Der Medikus. Ein historisches Drama sozusagen. Medikus ist ja ein bekannter Roman von Noah Gordon, der die Rechte an diesem Stoff, an dieser Story hat. Das Musical ist von einem Deutschen geschrieben worden, aufgrund der Handlung von Noah Gordon. Natürlich gibt es zwischen diesen beiden Personen einen Deal, dass der diesen Stoff verarbeitet. Das nur nebenbei. Wir haben dieses Musical einstudiert mit dem eben beschriebenen Vorlauf, 2 Jahre, bla bla bla. Wir haben das Stück hier sozusagen einstudiert. Wir haben ein Bühnenbild gebaut, wir haben Kostüme gemacht, alles, alles, alles. Wir haben Freitags war Premiere. Wir gehen in der Regel eine Woche vor der Premiere in die Stadthalle. Das war damals unser erster Besuch in der neuen Stadthalle. Das wäre unsere Premiere.
Ja.
Das wäre sogar die Premiere der Stadthalle gewesen für so eine große Produktion. Wir sind in die Stadthalle gefahren. Donnerstags begann unser Aufbau. Mittwochsabends haben wir hier noch im Kreativteam zusammengesessen mit unserem Vorstand. Da hörte man erste Stimmen, da ist irgendwas in China. Meint ihr, das hat irgendwas hier mit uns zu bedeuten, zu tun? Nee, ach was?
Ja.
Quatsch, wir, oder ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch schon so, dass die erste Fälle in Deutschland waren. Ich kriege es jetzt nicht mehr
so ganz zeitlich
hintereinander. Aber jedenfalls war es schon so, dass wir sagen, meint ihr, das hat was hier mit uns zu tun? Nein, wir bauen morgen auf, egal.
Ja.
So, dann haben wir aufgebaut. Dann haben wir 2 Tage in der Stadthalle aufgebaut. Hatten alles fix und fertig stehen. Alle Kostüme hingen in den Garderoben und so weiter und so weiter. Und dann hieß es von Seiten der Flora, bekamen wir dann gesteckt, Leute, morgen wird es bekannt gegeben, hier wird keine Aufführung stattfinden.
Oh nein.
Das waren 2 Jahre Arbeit und Herzblut. Und ich wage zu behaupten, dass dieses Stück bis zu dem Zeitpunkt unser Meisterwerk gewesen wäre.
Oh,
also das war so unfassbar großartig.
Oh nein, das ist doppelt traurig. Oh,
also
Wahnsinn.
Ich kann dir nicht beschreiben, wie viele Tränen da geflossen sind.
Das glaube ich.
Und dann haben wir überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns am nächsten Tag, alles war aufgebaut und wir dachten uns, ach komm, jetzt steht alles aufgebaut, wir spielen das Stück für uns jetzt einfach mal einmal durch.
Ja.
Dann haben wir auch mal ein Gefühl, wie sich das anfühlt, in der Stadt zu spielen.
Ja.
Dann kam es aber so, dass immer mehr Leute sich mit diesem Thema so auseinander. In den Medien wurden immer mehr Berichte gestreut und immer mehr Vorsichtsmaßnahmen wurden empfohlen, nicht mehr sich nähern,
ja.
Masken tragen, bla bla bla. Dass wir dann am nächsten Tag doch beschlossen haben, nein, wir spielen es doch nicht durch.
Ja.
Wer weiß, überall wird jetzt von Quarantäne gesprochen und wir machen jetzt hier, als wäre nichts,
nichts so, natürlich, weißt du? Verstehe ich.
Machen wir doch nicht. Komm, wir machen jetzt ein Lied aus dem Stück.
Ja.
Und dann haben sich alle ihre Kostüme angezogen.
Ja.
Wir haben dann wirklich dieses Finale einmal auf der Bühne da gespielt. Die Musiker waren alle da und das haben wir auch gefilmt. Und danach sind wir dann alle auseinandergegangen und haben uns betrunken und haben geweint. Und ich weiß nicht mehr.
Oh,
also das war wirklich eine ganz, ganz tragische Sache. Und das gipfelte dann darin, dass wir dieses Stück auch nicht später nochmal zu einem späteren Zeitpunkt spielen konnten, weil die Aufführungsrechte an dieser Musical-Fassung, die wir da gespielt haben oder spielen wollten, die waren plötzlich nicht mehr verfügbar, weil dieser amerikanische Schriftsteller Noah Gordon die Rechte an seiner Story dem deutschen Musical-Komponisten entzogen hat. Weil die beiden nicht einen Deal auf unbegrenzte Zeit gemacht haben, sondern nur auf eine bestimmte Zeit. Und der deutsche Musical-Darsteller hat die Rechte an der Story nicht weiterbekommen, weil wiederum ein spanischer Musical-Komponist den Noah Gordon überredet hat, hey, ich mache auch ein Musical aus deiner Story. Ja. Meins wird viel größer als das von dem Deutschen. Wir gehen damit an den Broadway und weltweit.
Nein.
Und dann hat der Noah Gordon gesagt, okay, dann kriegst du jetzt meine Story. Deutscher, bei dir ist jetzt Schluss.
Das ist
und da wir die Rechte an dem deutschen Stück hatten war und eben auch genau auch dieses einstudiert haben, war Medicus für uns gestorben.
Wahnsinn.
Wir haben zu der Zeit sogar wirklich mit diesem Noah Gordon in den USA, ist nicht ganz richtig, mit dem Sohn von Noah Gordon, der inzwischen die Geschäfte von dem führt, Schriftverkehr gehabt und haben mit dem persönlich geschrieben.
Ja.
Und haben dem die Situation erklärt und so weiter und so weiter. Und er hat sich tausendmal entschuldigt und er würde ja gerne. Aber Verträge und bla 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 ließen es nicht zu und so.
Nein.
So ist dann Medicus für uns zu Ende gegangen mit einem Zeitaufwand von 2 Jahren, der im Sande verlaufen ist.
Wahnsinn. Puff.
Aber da kann ich dann an dieser Stelle nochmal wieder all denen, die damals eine Karte gekauft haben, also unsere Vorstellungen waren alle restlos ausverkauft. Mhm. 70% der Leute, die eine Karte gekauft haben, haben damals gesagt, wir möchten unseren Kaufpreis nicht zurückerstattet haben.
Wir supporten euch.
Wir supporten euch.
Schön.
Wir lassen alles so, wie es ist. Macht weiter und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Stück spielt.
Das ist toll.
Also, nochmal danke an Ad. Das hat damals dazu beigetragen, dass die Musical-Fabrik daran nicht zerbrochen ist.
Ja, natürlich.
Definitiv.
Dann kommen wir nochmal zum Schluss auf ein schönes Thema. Was ist so ein Wunsch für dich für die Zukunft?
Ein Wunsch für die Zukunft ist, ich sag mal 2 Wünsche. Einen egoistischen und einen ganz unegoistischen.
Ja, gerne.
Der egoistische ist, dass ich das noch ganz lange selber machen kann und darf, dass ich das auch noch lange schaffe. Das ist mein egoistischer Wunsch. Mhm. Der unegoistische Wunsch ist, dass wir tolle Nachfolger finden, die mit genauso viel Feuer und Leidenschaft dieses Baby-Musical-Fabrik weiter großziehen und immer weiter wachsen lassen und einfach weitermachen. Dass es nicht eines Tages, wenn das jetzige Führungsteam es nicht mehr machen kann, aus welchen Gründen auch immer, dass es dann nicht zu Ende ist, sondern dass es weitergeht. Das ist mein Wunsch für die Zukunft.
Da drücke ich erstmal die Daumen und dann ganz zum Schluss noch eine Frage. Wenn du die Musical-Fabrik in 3 Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
3 Worte?
Gerne auch in einem Satz.
Ich kann auch 3 Worte.
Okay.
Leidenschaft, Musical-Familie, Magie. Musical-Familie, dazu sage ich nur ein Wort, einen Satz, du hast mir einen Satz gegönnt.
Ja, gerne.
Musical-Familie ist ein Begriff, der hier von ganz vielen Mitwirkenden benutzt wird. Du brauchst nur das, unser Programmheft zu lesen. Wenn du Annie besuchen wirst und ein Programmheft erwirbst, da hat jeder Mitwirkende einen kleinen Text zu sich selbst verfasst. Ja. Und in diesem Text fällt ganz häufig der Begriff Musical-Familie.
Ja.
Also alle sind irgendwie glücklich, von glücklich über dankbar, über froh, über weiß ich nicht was, in Teil der Musical-Familie zu sein. Das ist ein Begriff, der hier wirklich ein geflügelter Begriff, ja.
Damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für die offenen Worte. Also wirklich, wir sind sehr viel Emotionen durchlaufen. Ich habe selber Gänsehaut gehabt zwischendurch. Magie trifft es wirklich gut. Also wo ich dann ins Foyer reinkomme, wir haben vorher schon gesprochen, oder die Bühnen, euer Bühnenprobenraum gesehen habe, ist Wahnsinn. Es ist, hier ist ein Spirit drinne. Das merkt man. Also die Magie ist spürbar. Leute, supportet die Musical-Fabrik, supportet Klaus und alle. Wenn ihr selber Lust habt mitzumachen, meldet euch. Und
oder besucht uns im Oktober in eine der Annie-Vorstellungen.
Genau, also den Link packe ich nochmal in die Shownotes, seid gespannt. Und ich bedanke mich bei dir für den Blick hinter die Kulissen, für das Gespräch und wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank. Das war mir eine Ehre. Ich bedanke mich bei dir, dass du uns besucht hast und dass ich das einfach mal so erzählen durfte. Vielen Dank.
Sehr gerne und ich sage bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören bei dem Podcast Das Stadtgespräch. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne folgen auf der Streaming-Plattform eurer Wahl oder auf Instagram @das.stadtgespräch. Wir würden uns auch auf eine Bewertung, zum Beispiel auf iTunes, freuen. Also, bis zum nächsten Mal bei Das Stadtgespräch, Podcast aus Reda-Wiedenbrück.